ein bisschen begleiten soll. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Wir haben bisher drei Themen aus Psalm 100 behandelt. Dass es das Wichtigste ist, Gott zu loben und zu verehren. Dass es unsere Bestimmung ist, Gott zu dienen. Und dass wir im Glauben wachsen und immer mehr Jesus Christus ähnlicher werden. Heute geht es um die Gemeinschaft. Das ist die vierte Säule unserer Spiritualität, unseres Glaubens. Das Miteinander in einer christlichen Gemeinde. Von Anfang an hat Gott geplant, dass der Mensch mit anderen Menschen zusammen ist. Schon im Paradies hat er dem Mann eine Frau zur Seite gestellt. Gott wusste, dass der Mann alleine, ohne Partnerin, hilflos sein würde, dass er eine Ergänzung brauchte, eine Frau, die an seiner Seite steht. Nun, wir kennen das fast alle. Als Singles, als Einzelgänger, als Individualisten meistern wir das Leben längst nicht so, als wenn wir eine intime Gemeinschaft in der Ehe oder eine enge Freundschaft haben. Warum ist das so? Weil wir alleine nie den ganzen Überblick haben. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt über unsere Welt und wenn da aber jemand neben uns ist, dann weitet sich dieser Blick. Wir kommen auf mehr Gedanken. Wir können mehr die Welt betrachten. Wir sehen mehr und weiter. Und wir können so manches besser über uns und die Welt verstehen. Und so zieht sich die Gemeinschaft der Menschheit von Anfang an durch die Geschichte. Einzelne Menschen verkümmern. Manche werden verrückt oder komisch, weil sie keine Menschen haben, die sie anleiten, auch mal was zu sehen und zu hören, was sie noch nie wahrgenommen haben. Sie sind so beschränkt, so engstirnig, dass sie denken, die Welt ist nur so, wie ich sie sehe und höre. Aber das ist nicht so. Die Welt ist viel, viel größer. Und wir brauchen andere Menschen, um das zu erkennen. Ein Mensch ohne weitere soziale Kontakte, ohne Freunde, wird ein Eigenbrötler, so sagen wir Deutschen, ein einsamer Mensch. Der kommt nicht voran, erfährt keine Korrektur, kriegt auch keine Ermutigung für sein Leben. Das alles hat Gott gewusst. Und deshalb hat er dem Mann damals eine Frau zur Seite gestellt. Gemeinschaft ist von Anfang an wichtig und bedeutsam. Deswegen gibt es im Neuen Testament auch kein Privatchristentum. Das wird uns heute immer wieder gesagt. Das Christentum ist Privatsache, so sagen die Leute. Das geht niemand etwas an. Das ist meine Sache, wie ich meinen Glauben praktiziere und mein Leben führe. Das Christentum aber lehrt uns etwas anderes, nämlich, dass wir eingebunden sind in eine Gemeinschaft mit anderen Christen, in eine Gemeinde von lebendigen Christen. Die Gemeinde ist der Plan von Jesus Christus. Wisst ihr, Jesus hätte auch ganz alleine als Wanderprediger durchs Land ziehen können. Er hat die 12 Jünger aber berufen und ist mit denen losgezogen. Er hat sich nicht alleine durchgekämpft, sondern ist mit ihnen zusammen durchs Land gewandert, hat sie unterrichtet. Und als er in den Himmel zu seinem Vater aufgefahren ist, in die Welt als Missionar gesandt. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen, damit wir Hilfe kriegen im Glauben und im Leben, damit wir Korrektur kriegen, wo wir falsch liegen, damit wir ermutigt werden, wo wir durchhängen. Damit wir auf neue Gedanken kommen, wenn wir in unserem Kopf nicht mehr weiterkommen. Und nun gibt es im Psalm 100 zwei wunderbare Bilder vom Volk Gottes. Nochmal, Vers 3b. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Erstens der König und sein Volk. Mit dem Begriff Volk beschreiben wir ja nie einzelne Personen. Ein Volk ist immer eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft von vielen Leuten, die in einem Land leben. Ein Volk, das sind viele. Sie sind vielleicht in dem Land geboren und gehören deshalb dazu. Bei uns in Deutschland sind alle, die hier geboren werden, automatisch deutsche Staatsbürger. Andere wandern ein und bekommen dann eine Aufenthaltserlaubnis oder dann auch irgendwann die Staatsbürgerschaft, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie gehören aber sozusagen alle dazu, alle, die hier leben. Und sie werden regiert von einem Präsidenten oder einer Präsidentin, von Ministern oder einer Regierung oder vielleicht auch von einem Diktator, dem alle gehorchen müssen. Es gibt ja verschiedene Staatsformen. Wir kennen das und wissen auch um die Unterschiede. Könige und Königinnen haben allerdings heute nur noch wenige Staaten. Es gibt noch circa 30 Könige in der Welt. Also in Großbritannien, in den Niederlanden, in Dänemark, in Belgien, in Spanien, in Schweden oder in Norwegen, nur mal so in Europa. Die haben allerdings wenig zu sagen. Sie sind zwar reich und leben in großen Schlössern, aber sie können nicht viel bewirken. Dafür gibt es dann die Regierungen in den jeweiligen Staaten. Das mag in anderen Ländern, etwa in Afrika oder Asien, anders sein. Was da Könige sagen und beschließen, das muss vom Volk getan werden, sonst gibt's Strafe. Auch in der Antike war das mit den Königen und Kaisern noch anders. Was die Könige Israels etwa beschlossen, also die Gesetze, das musste getan werden. Das musste das Volk erfüllen und sich daran halten. Ebenso bei den Kaisern im Römischen Reich. Und wir wissen, da gab es drastische Strafen für Verbrecher und Gesetzesübertreter. Die wurden gnadenlos ins Gefängnis geworfen oder sogar hingerichtet. Der König war der Chef des Volkes, das Oberhaupt, der bestimmte, und das Volk musste gehorchen. Nun, dieses Bild vom König und seinem Volk steckt hinter dieser kleinen Notiz in Psalm 100. Hier ist natürlich Gott der König und das Volk Israel ist sein Volk. Dieses Volk Israel hatte Gott sich erwählt. In 5. Mose 14, Vers 2 lesen wir, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und dieser Gott mit Namen Jahwe ist der König über sein Volk. Und Jahwe wird über sie König sein auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. So ist also im Alten Testament Jahwe der König Israels. Das Volk ist die Gemeinschaft der Leute, die dem König unterstellt sind und von ihm regiert werden. Der König ist derjenige, der die Gesetze und Vorschriften erlässt. Er ist aber auch derjenige, der das Volk schützt und verteidigt und repräsentiert. Auf ihn kann sich das Volk verlassen. Der ist ursprünglich kein brutaler Tyrann, nicht ein korruptes Staatsoberhaupt, sondern ein fürsorglicher Herrscher. Diesem König kann das Volk vertrauen. Die Menschen erkennen ihn gerne an und dienen ihm mit Hingabe. Im Neuen Testament ist nun Jesus Christus, wir haben das vorhin gesungen, unser Herr und König. Die ersten Christen haben ihn mit dem Titel Kyrios bezeichnet. Das war ein Titel, der nur dem römischen Kaiser zustand. Ja, der war der Kyrios eigentlich. Aber die Christen haben offen und mutig bekannt, nein, nicht der Kaiser ist unser Kyrios, sondern Jesus Christus ist unser Kyrios. Und sie haben gesagt, Jesus ist ein noch viel größerer Herr als der Kaiser in Rom. Er ist unser König und wir gehorchen und folgen ihm, auch wenn der römische Kaiser da etwas anderes befiehlt. Und das führte dann dazu, dass viele Christen aufgrund ihres mutigen Bekenntnisses ins Gefängnis geworfen und vielleicht auch den Löwen in der Arena zum Fraß vorgeworfen und am Kreuz hingerichtet wurden. Nein, die Christen damals beteten nur Jesus als ihren Herrscher an und stellten ihm sich mit Haut und Haaren zur Verfügung. Und sie fanden Trost in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. In den Katakomben in Rom haben sie sich als Gemeinde versteckt. In den Gefängnissen bekamen sie Besuch von anderen Christen, die sie trösteten und stärkten. Und sie schickten sich gegenseitig Briefe zur Ermutigung und konnten so eine schwere Zeit der Verfolgung durchstehen. Wenn ich an ein Volk denke, dann fallen mir drei wichtige Beobachtungen ein, die mit Gemeinschaft zu tun haben. Einmal haben die Volksgenossen die gleiche Identität. Also dann, wenn sie zu einem bestimmten Volk gehören. Sie wohnen in demselben Land, sie unterstehen der dortigen Regierung, sie müssen sich an die dort geltenden Gesetze halten oder anders, sie fühlen sich diesem Volk zugehörig. Im alten Volk Israel begründete Gott, den die Juden Jahwe nannten, ihre Identität. Der hatte sie als sein Volk erwähnt, ich sagte schon, dem hatte er durch Mose die 10 Gebote gegeben. Diese sollte das Volk halten, im Glauben als auch im sozialen Miteinander. Im Neuen Testament ist unser Herr Jesus Christus der, dem wir gehören. Er begründet unsere Identität. Ihm vertrauen wir, ihm folgen wir. Egal, aus welchem Herkunftsland wir stammen und welche Sprache wir sprechen. Wir sind alle, wenn wir an Jesus glauben, Kinder Gottes und Brüder und Schwestern einer großen christlichen Familie. Wir gehören zusammen. Im Epheserbrief erwähnt Paulus die Grundpfeiler unserer Gemeinde so: Ihr seid ja ein Leib, alle. In euch lebt allen, in allen ein Geist. Ihr alle habt eine Hoffnung. Es gibt für euch nur einen Herrn. Nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Eine Identität, ein gemeinsamer Glaube an Jesus Christus. Eine zweite Sache ist dann die Solidarität. Das Volk tritt füreinander ein. Die Leute sorgen füreinander. Im Alten Testament gab es einen sozialen Ausgleich. Die Witwen waren durch ihre Familien abgesichert. Sogar Fremde und Asylanten wurden vom Volk Israel aufgenommen und willkommen geheißen, Sklaven ehrenwert behandelt. Und ebenso war es im Neuen Testament. Die Gemeinde sorgte für die Bedürftigen, die Sklaven und die Witwen und Waisen. Es gab Liebe und Fürsorge füreinander. Bei uns in Deutschland erleben wir auch so eine Solidargemeinschaft, wenn etwa die Arbeitnehmer Beiträge in die Rentenkasse einzahlen und so die Rentner versorgen. Also füreinander da sein, sich helfen, sich unterstützen mit praktischer Hilfe oder auch mit Geld, mit Wohnung und Arbeit, mit Beratung bei Behörden. Auch da kann vielleicht eine christliche Gemeinde für ihre Mitglieder und Freunde da sein. Schließlich, das Volk hält zusammen. Es bietet Schutz und Verteidigung. Seit jeher haben sich Völker auch immer verteidigt, nur die Waffen sind anders, grausamer, vernichtender geworden. Und wenn ein Volk angegriffen wurde, dann hat es sich verteidigt und sich geschützt in Städten, die mit Stadtmauern umgeben waren, in Burgen, in Wäldern, oder sie sind zu Verwandten geflohen, bei denen sie untergekommen sind. Ein Volk, eine Gemeinschaft kann schützen. Viel mehr, als wenn man sich alleine durchschlagen muss. Es sind immer Leute da, die helfen können und meistens auch wollen, weil sie zu dem gleichen Volk gehören. So auch in der Gemeinde Jesu. Wenn wir alleine als Christen leben, sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Wir haben nicht die Kraft, alle Kämpfe zu bestehen. Wir brauchen andere, die mitkämpfen, uns verteidigen. In der Gemeinde aber passiert nun dieser gemeinsame Kampf durch das gemeinsame Gebet, nicht mit Waffen. Wir müssen das Böse besiegen und den Bösen, den Teufel, und das geht nur im Gebet. Da kommt kürzlich ein Mann zu mir und sagte zu mir, meine Tochter hört Stimmen und ich glaube, sie ist vom Teufel besessen. Nun, ich glaube, sowas gibt es durchaus, aber ich bin da mit meiner Einschätzung vorsichtig. Er wollte nun unbedingt alleine dagegen geistlich kämpfen. Ich konnte ihm aber nur raten, kämpf nicht alleine, sondern im Team. Den Teufel sollte man nicht unterschätzen, auch wenn Jesus immer stärker ist. Ja? Also bete mit anderen zusammen. Und ich hoffe, er hört auf meinen Rat. Sich gemeinsam schützen vor Gefahren. Auch das können wir von einem Volk lernen. Denkt im Zuhause mal weiter drüber nach, über die Volksgemeinschaft und was sie für uns als Volk Gottes, als Gemeinde noch bedeuten könnte. Identität, Solidarität, Schutz. Das zweite Bild, der Hirte und seine Herde. Naja, das ist ein bekanntes Bild aus der Bibel. Wir denken im Alten Testament an Geschichten von David, dem Hirtenjungen. Oder natürlich am Psalm 23, den viele, viele Christen auswendig können. Der Herr ist mein Hirte, ich werde keinen Mangel haben. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und im Neuen Testament kommt uns die Rede von Jesus in den Sinn, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir sehen vor unseren Augen eine Schafherde, die auf einer saftigen Wiese weidet und mit dem Schäfer durchs Land zieht. Der Hirte sorgt für sie, er findet die saftigen Wiesen, er beschützt die Tiere vor den wilden Raubtieren, er bewahrt sie vor Abgründen, er geht voran, findet den besten Weg, er treibt die wild kämpfenden Böcke auseinander, alles das macht der Hirte. Und so versteht sich auch Jesus für seine Gemeinde. Für uns als Leiter und Seelsorger, der die Herde beisammen hält. Die Gemeinschaft in der Herde wird wieder begründet durch die Beziehung zum Hirten. Wir alle kennen Jesus und Jesus kennt uns alle. Jeden und jede Einzelne mit Namen. So wie der Hirte auch seine Schafe mit Namen kennt. Naja, ich sag mal, wenn die Herde nicht allzu groß ist. Die Schafe haben sich diesen Hirten auch nicht selbst ausgesucht, ne? Der Schäfer hat sie vielleicht vor Jahren gekauft. Er hat dann gezüchtet, die Lämmer großgezogen und aufgezogen. Dadurch ist die Herde gewachsen. Es sind immer mehr geworden. Der Hirte hat die Schafe geschoren, die Wolle verkauft. Und er konnte so selbst von dem Ertrag der Herde auch leben. So hat uns Jesus als seine Jünger berufen. Er hat uns bei unserem Namen gerufen und wir gehören ihm. Durch die Taufe sind wir in die Gemeinde hinzugefügt worden, in diese Gemeinschaft der Gläubigen. Ich habe mich gefragt, ob Schafe auch soziale Wesen sind. Was meint ihr? Also sie kleben zwar wie Kletten an dem Hirten, ne? Aber haben sie auch soziale Bindungen untereinander? Gibt es auch sowas wie Gemeinschaft bei den Schafen? Ich fand jedenfalls den Hinweis, dass es sehr soziale Wesen sein sollen. Sie bauen Freundschaften zum Beispiel auf. Also, sie finden sich wohl auch, wie wir Menschen, sympathisch oder unsympathisch. Sie stehen vielleicht mit ihren Freunden oder Freundinnen auf der Wiese immer nah beieinander. Mit anderen am Rand der Herde haben sie gar nichts zu tun. Dann kämpfen sie auch nicht so viel gegeneinander. Naja, es gibt schon diese übermütigen und wilden Böcke, die aufeinander losgehen. Etwa wenn es um ein Weibchen geht, ne? Ist ja bei den menschlichen Männern ja nicht anders, wenn die auf die Pirsch gehen. Aber auch die Frauen können ganz schön zickig sein, wenn sie eifersüchtig sind. Doch sonst sind Schafe ziemlich friedliche Tiere. Sollte ja auch in der Gemeinde Jesu so sein, ne? Dann fand ich auch noch sehr interessant, Schafe empfinden Traurigkeit, wenn eines der Herdenmitglieder stirbt. Sie trauern richtig. Genauso hat das ja Paulus gesagt. Also ich habe euch beim letzten Mal schon darauf hingewiesen. In 1. Korinther 12, 26. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Gemeinschaft bedeutet, gemeinsam traurig sein und sich gemeinsam freuen. Wenn jemand in der Gemeinde stirbt, trauert nicht nur die Familie, die engsten Angehörigen und Verwandten, sondern auch die Gemeindefamilie. Denn jeder Tod ist ein Verlust für den Ehepartner, die Kinder, die Eltern, aber auch für die Freunde in der Gemeinde. Und deshalb ist es uns auch wichtig, dass möglichst viele aus der Gemeinde an einer Trauerfeier teilnehmen, um auch zu zeigen, dass wir mit dem oder der Verstorbenen eng verbunden waren, dass wir selbst auch sehr traurig sind. Die Gemeinschaft ist für diejenigen, die einen lieben Menschen verloren haben, auch ein großer Trost. Sie nehmen Anteil am Schicksal eines Trauernden, schreiben eine liebevolle Grußkarte oder machen einen kurzen Anruf oder Besuch. Manchmal sind ja wenige Worte mehr. Und wir sollten aufpassen, dass wir mit unseren Worten nicht aufdringlich Fragen stellen oder vermeintlich kluge Ratschläge geben. Horst hatte durch eine OP seine Frau durch einen ärztlichen Fehler verloren und in der ersten Zeit weinte er viel und heftig. Manchmal konnte er vor Schmerz kaum ein Wort sagen. Und wenn ich ihn besuchte, dann ging ich zu ihm hin in seinen Schrebergarten oder auf seine Terrasse, legte meinen Arm auf seine Schulter und weinte mit. Denn auch mich machte der Tod von Irmchen wütend und traurig. So schwiegen und heulten wir. Und dann ging ich wieder nach Hause. Ich glaube, dieser seelische Beistand hat Horst am meisten geholfen. Aber dann sich auch miteinander freuen. Wenn jemand Geburtstag hat oder ein Jubiläum feiert oder eine Hochzeit, dann gratulieren wir herzlich und gehen gerne auf eine Feier hin. Da wird viel geredet und gelacht, gut gegessen und getrunken, Interessantes erzählt, vielleicht auch gesungen und getanzt. Jedenfalls ist die Grundstimmung lustig und fröhlich. Hoffentlich. Manchmal passiert es aber auch, dass wir neidisch sind auf das Glück eines anderen. Da war jemand, ein reicher Architekt in der Gemeinde, der hatte viel Geld, eine schöne Villa und fuhr einen dicken Mercedes. Eines Abends sahen wir eine Quizsendung im Fernsehen. Da konnte man auch Lose vorher kaufen und viel Geld gewinnen. Also damals 10.000 D-Mark oder 100.000 D-Mark, das war viel Geld, so etwa wie heute 1 Million Euro. Die Namen der Gewinner wurden dann verlesen in dieser Sendung oder unten am Bildschirm eingeblendet in einer Textzeile. Und siehe da, der Architekt stand da auch vermerkt mit einem Gewinn von 100.000 D-Mark. Ungeheuerlich, nicht wahr? Derjenige, der sowieso vor Reichtum strotzte, bekam noch einmal bei diesem Gewinnspiel die höchste Gewinnsumme. Am nächsten Sonntag hat man in der Gemeinde darüber getuschelt und geredet. Denn viele hatten ja zu Hause auch diese Quizsendung gesehen und sie sagten, nun hat dieser Bruder so und so auch noch so viel Geld gewonnen, der hat doch schon so viel, das ist doch ungerecht. Ja, viele waren neidisch und richtig ärgerlich. Sie konnten sich nicht mitfreuen und haben dem Architekten das Geld nicht gegönnt. Sich mitfreuen bedeutet aber, dem anderen das Glück von ganzem Herzen gönnen. Der kann ja mit viel Geld auch viel Gutes tun. Ich weiß nicht, ob der Architekt das Geld gespendet hat, ob der etwas Gutes damit getan hat. Aber es könnte ja sein, und dann war es richtig gut. Also, kannst du dich von Herzen mitfreuen, wenn ein anderer Glück hat oder geehrt wird? Jemand aus einer Gemeinde bekam auf einer Veranstaltung des Ministerpräsidenten das Bundesverdienstkreuz. Könntest du dich mit ihm zusammen darüber freuen? Jemand wird gefragt, ob er diesen oder jenen wichtigen Job in der Gemeinde tun will. Aber du wirst nicht gefragt. Kannst du dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester mitfreuen? Daran wird sich zeigen, ob du noch neidisch bist oder ob du wirklich zurückstecken kannst. Viele können nicht klatschen, wenn jemand anders bejubelt wird. Sie sitzen mürrisch und mit verschränkten Armen auf ihrem Platz. Daran kann man erkennen, dass sie sich fürchterlich ärgern. Und schon ist die Gemeinschaft gespannt oder vielleicht sogar zerstört. Neid und Eifersucht machen Gemeinschaft kaputt. Also prüf dich und frage, kann ich mich von Herzen freuen, wenn jemand geehrt wird? So sind wir als Gemeinde dazu bestimmt, Gemeinschaft zu haben. Wir brauchen einander zur gegenseitigen Unterstützung und Ermutigung. Jetzt fasse ich nochmal zusammen in ein paar kurzen Sätzen. Gemeinschaft bedeutet, wir haben die gleiche Identität. Als Christen glauben wir alle an den gleichen Herrn Jesus Christus, sind getauft auf seinen Namen, sind zusammengefügt als Brüder und Schwestern in einer großen Familie und haben die gleiche Hoffnung. Wir sind eine Solidargemeinschaft. Wir sorgen füreinander und helfen den Bedürftigen und Armen bei uns und in der Welt, so wie wir es können und schaffen. Wir schützen und verteidigen uns, wenn wir bedroht werden. Wir kämpfen gemeinsam im Gebet gegen das Böse und halten zusammen. Wir trauern mit denen, die einen Schicksalsschlag erlitten haben, und geben ihnen den Trost Gottes. Wir freuen uns mit denen, die Glück haben, und ehren sie frei von Neid und Eifersucht. So lasst uns bitte diese aufbauende und mutmachende Gemeinschaft sein, in der jeder auch immer wieder darauf sieht, den anderen zu trösten, zu ermutigen und zu stärken, praktisch und geistlich. Amen. Jetzt singen wir ein Lied oder hören es uns an, je nachdem, ob ihr es kennt oder nicht, weiß ich nicht immer so genau. Von dem guten Hirten. Ich glaube, es heißt, der Herr ist mein Hirte oder so ähnlich. Ja.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, zum frischen Wasser führt er mich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Au. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, zum frischen Wasser führt er mich. Er erquält meine Seele und er führt mich auf rechter Straße. Um seines Namens willen, so leitet und führt mich der Herr. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Au. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, zum frischen Wasser führt er mich. Auch im finsteren Tale fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du bist immer bei mir, mich trösten dein Stecken und Stab. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Au. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, zum frischen Wasser führt er mich. Du bereitest den Tisch mir, auch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und in allem schenkst du mir voll ein. Der Herr ist mein Hirte, wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Zum frischen Wasser führt er mich. Deine Güte und Treue folgen mir durch mein ganzes Leben. Ich werde immer bleiben und wohnen im Hause des Herrn. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Au. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, zum frischen Wasser führt er mich.
Wir feiern wieder das Abendmahl miteinander. Es ist eine Feier, wo wir miteinander zusammenkommen. Sozusagen alle als Freunde von Jesus an einem Tisch Platz nehmen. Naja, hier jetzt nicht, aber man kann das auch an Tischen dann miteinander machen. Wir werden es am grünen Donnerstag zum Beispiel in einer Feier auch an Tischen dann miteinander machen. Wir essen und trinken und feiern. Abendmahl ist ja nie eine Sache, die jemand alleine macht, sondern es ist ein Mahl der Gemeinschaft. Wir sind miteinander bei Jesus am Tisch und erinnern uns an sein Leiden und Sterben und bekennen unsere Hoffnung, dass er einmal als König zu uns wiederkommen wird. Und so sind alle eingeladen, an dieser Tischgemeinschaft, an dieser Mahlfeier teilzunehmen, die an Jesus glauben und ihm vertrauen und ihm gehören. Wenn ihr nachher gleich kommt, dann werdet ihr feststellen, das Brot ist nicht normales Brot, wie wir das kennen. Kein Weißbrot oder kein Graubrot, sondern es sind sieht aus wie Knäckebrot, ist aber kein Knäckebrot, sondern ist ungesäuertes Brot, Matzen. Das ist das Brot, was bei der Pessachfeier, bei der Passafeier benutzt wurde. Ja? Und wir wollen uns daran erinnern. Wenn ihr also dann gleich kommt, dann wundert euch nicht, dass es solche Stücke gibt. Nehmt einfach ein Stück vom